ansonsten hat Ramage heute angefangen mit Chili, also mit dem Dharmata oder der Natur von Erscheinungen. Was ja der zweite Hauptteil dieses Textes ist.
Das war ja dann das 15. der Abschnitt. Wir können das zusammen
nummerieren. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, bis jetzt haben wir 14. Und jetzt 15. Und der Zahl nach sind es auch genauso gleich viele. Das heißt nämlich, durch 6 Punkte oder durch in sechserlei Hinsicht, mit Hilfe von 6 Gesichtspunkten. Ist es die beste, die unübertreffbare Art und Weise, sich der Natur der Erscheinungen anzunähern? Diese 6 sind dann der Reihe nach: erstens die Merkmale, was überhaupt eben Natur von Erscheinung ist, das Merkmal oder Kennzeichen davon. Wie es sein Vorkommen oder wie es, wo es zu finden ist.
Nepa.
Könnte Nepa, ja. Dann die das so. Es geht um die Untersuchung oder die unterscheidende Untersuchung, die Gewissheit bringt. Ne? So von der Bedeutung ist das etwa. Ne? Das ist der nächste Punkt.
Und so ist es heilig.
Ja. Gebatjepa. Ist die Untersuchung oder die unterscheidende Untersuchung, die Gewissheit bringt. Gebatjepa. Fällt mir jetzt kein Wort in Deutsch ein, dass das beides zusammen ausdrückt. Der vierte Punkt ist dann, heißt Berührung, Kontakt. Hier steht Rekpa, in dem Text für den Tomita steht auch Rekpa, er hat es aber als Rekpa übersetzt. Nicht wegleugnen, es steht Kontakt, Berührung da, nicht rückbar. Ne? Also, ich bin nicht ganz klar, warum es jetzt als Awareness übersetzt wird.
Eine Frage: Hat jemand einen Bleistift zum
Fünfte Punkt heißt Jesu Trenpa. Ist sich in allem zu vergegenwärtigen, eigentlich so etwas. Ne? Das Trenpa heißt erinnern. Eigentlich ist nachhaltig, nachdrücklich in allem sich bewusst zu machen, zu erinnern. Und bewusst werden, gegenwärtig machen. Und der letzte Punkt ist D, Dagnin Nivar Sunda. An dessen Wesenheit direkt oder ganz dicht heranzugelangen. Ganz dicht an dessen Wesenheit heranzugelangen. Das sagt jetzt so nochmal nicht so viel. Aber das werden wir jetzt noch im Einzelnen durchgehen.
Dessen ist Chini.
Was sagst
du? Und dessen bezieht sich auf Chini.
Ja, genau. Ja, der erste Satz, wo es heißt, hier durch sechserlei Gesichtspunkte ist es, dass die unübertreffliche Art und Weise, sich der Natur der Erscheinungen anzunähern. Das heißt, dass man durch diese sechs Punkte, also wenn man sechs Punkte, nämlich wenn irgendjemand diese sechs Punkte, die jetzt im Folgenden beschrieben werden, verinnerlicht, verstanden hat und verinnerlicht hat, dann heißt es, dass alle die Dharmas, die auf dem Weg zur vollkommenen Erleuchtung führen, das ist eine Aufzählung von verschiedenen Qualitäten oder Eigenschaften, die auf dem Pfad zur Erleuchtung nacheinander erkannt oder umgesetzt werden, sogenannte 37 Qualitäten auf dem Weg zur Erleuchtung. Ne? Das fängt an mit den vier Arten von Bewusstheit auf den Körper, auf den Gefühlswahrnehmung, auf Begriffe und auf Bewusstheit und so weiter. Und das geht dann so der Reihe nach weiter, die ganzen Pfade und Stufen durch bis hin zur vollkommenen Erleuchtung. Also alle diese Elemente, könnte man vielleicht auch sagen, des Pfads zur Erleuchtung, werden mühelos dann erfahren werden. Deswegen ist das die Begründung dafür, warum mithilfe dieser Gesichtspunkte, dass die unübertreffbare Art und Weise der Annäherung an Dharma da ist, weil dann der ganze Pfad zur Erleuchtung eben mühelos vollzogen wird. Wenn da diejenigen, die im Deutschen wirklich da auch etwas anderes sehen, eine Anmerkung oder so, können sie natürlich sagen, das ist im Deutschen noch nie gelesen. Nee, mir fällt es gerade ein, wo die das liest. Ne? Vielleicht steht da, vielleicht hat er da auch eine Anmerkung gemacht, ne? Zu solchen Begriffen, ne? Wenn er seine Fußnoten hat, die irgendwas Erhellendes noch finden. So, wenn man jetzt fragt, was sind diese sechs Punkte da? Das erste ist, dass die Merkmale zu kennen, Kennzeichen von Natur von Erscheinung. Was soll das bedeuten, dieses Wort? Das muss man erstmal wissen, also dass etwas, was zu verstehen und zu wissen gilt. Der nächste Punkt heißt dann, wo überall es zu finden ist, praktisch, um es so auszudrücken. Man hat sich fragt, wo ist dieses Dharmata, diese Naturerscheinung, diese Erscheinung der Natur der Erscheinung, wo, in welchem Gegenstand oder in welcher Art von Gesichtspunkt findet sich das? Was ist also die Grundlage dafür? Wenn man jetzt fragt, ob diese Natur der Erscheinung, ob sie in den guten Erscheinungen ist oder in den schlechten Erscheinungen, ob sie es in Freunden oder in Feinden ist oder wo immer, im Hinblick auf welche Erscheinung lässt sie sich finden, dann Der dritte war dieses Unterscheiden, das zur Gewissheit führt. Und ja, da ist nichts weiter erklärt an der Stelle. Und dann dieser Kontakt heißt, dass man es direkt und unmittelbar dann mit der Wirklichkeit davon in Berührung kommt. Mit der direkten Wirklichkeit der Natur von Erscheinung unvermittelt Kontakt aufnimmt. Und im Anschluss daran dann dieses wieder und wieder sich bewusst macht, das war Punkt 5, und schließlich dann dicht herangelangt an die Wesenheit dieser Natur von Erscheinung, steht es hier wörtlich, oder was man auch hier nach Mimipam so verstehen kann, dass die Erkenntnis von Wirklichkeit, von dem, was wirklich da ist, dann vollendet ist an dieser Stelle. So der Endpunkt des Pfades sozusagen. Das sind erstmal die 6 Punkte so grob vorgestellt innerhalb dieses ersten Verses 15. Dann kommt Vers 16. Das ist dann wirklich die eine Zeile. Und das Vorgehen ist im Grunde genauso wie mit dem ersten Abschnitt, dass dann die Punkte der Reihe nach auftauchen. Und dann keine Zwischenüberschrift mehr, nur dann, wenn es sich nochmal aufteilt, dann bringt Maitreya dann immer nochmal eine Aufzählung von Unterpunkten, aber die Punkte werden dann einzeln abgehandelt und wenn sie fertig sind, dann kommt der nächste Punkt. So, der erste Punkt ist Kennzeichen. Was sind Kennzeichen von Dhammata oder von Natur von Erscheinung? Ja, das ist meins, also da bin ich mit der englischen Übersetzung hier nicht so ganz einverstanden. Weil dieses in kurz, was da steht, ne, steht im Grunde steht hier nach Kommentar, dass die gekennzeichnet so sind, genau so sind, wie sie bereits in kurz vor erklärt wurden. Nämlich der ersten Seite dieses Buches. Also am Anfang hat ja Maitreya schon genannt, was er unter Dhammata versteht, Natur von Erscheinung oder Dhammata. Wenn wir zurückblättern mal auf die Seite 13, also ganz am Anfang. Vers 4 ist das. Also in Vers 4 ist das schon eigentlich erklärt. Wo es heißt, dass darüber hinaus ist das Kennzeichen von Dhammata oder von Natur von Erscheinung, dass es die Soheit ist. Es ist die Soheit, in der auch kein Unterschied besteht zwischen einem Wahrgenommenen und einem Wahrnehmenden, etwas, was ausgedrückt oder beschrieben werden sollte und etwas, was ausdrückt oder beschreibt. Von diesen 4 Arten von Extremen frei. Und genau das sagt der Kommentar hier auch, dass damals da eben so ist, wie es in kurz bereits beschrieben wurde. Kommen wir zu Vers 17.
Sutra.
Nee, Trace heißt, glaube ich, Merkmal.
Ja, Merkmal
der Eigenschaft. Weil
wenn
Tibet,
dass
Sutra steht.
Kurz ist
Do.
Nee, heißt auch kurz irgendwie.
Das ist genauso geschrieben.
Ja.
Also.
In kurz. Und wahrscheinlich hat der Ausdruck Sutra auch sowas. Ich weiß nicht, was Sutra im Sanskrit meine ich, hätte was mit Faden zu tun oder so, mit Schnur. Ja, nicht mal gehört, aber warum, wie das jetzt mit dem Tibetischen zusammenkommt. Ich weiß nicht, warum die das so übersetzt haben. Also die Texte selber, wie sie geschrieben sind. Vielleicht ist es daran, es ist so alles aneinandergereiht praktisch. Einfach kurz aneinandergereiht. Das ist vielleicht sowas in dem Sinne. Ja, dann kommen wir zum zweiten Merkmal. Zweitens, im zweiten der sechs Punkte, Kuntu Nepa. Was ist jetzt die Grundlage oder der Ort, wo das zu finden ist, dieses, oder auch die Entstehungsgrundlage auch von Dhammata, von der Natur von Erscheinung? Ja, das wird jetzt einmal unterschieden, nachdem, wo es zu finden ist, einmal in dem, was man, was Gegenstand von Beschreibung ist und was Beschreibung selber ist. Deswegen steht das auch hier im Wurzelvers so. Diese Grundlage sind alle Erscheinungen und es sind die Zweige der edlen Rede, wenn man das übersetzen will, in sämtliche Sutra Pitaka, also die gesamten Worte von Buddha, wie sie sich in den Sutren finden. Oder nach Kommentar heißt es, in die Grundlage und dort, wo man da aufgrund dessen man ein Dhammata finden kann. So muss man es vielleicht eher sagen, ne? Wo Grundlage dafür, diesen Dhammata zu finden. Es findet sich einmal in dem, was Gegenstand von Beschreibung ist. Nämlich all die Dinge, die zu erkennen und zu wissen sind, die Gesamtheit aller Erscheinungen. Denn die gilt es zu erkennen. Auf dem Weg zur Erleuchtung gilt es, die Gesamtheit aller Erscheinungen, aller Merkmale zu kennen. Und also in allen Erscheinungen findet sich Natur von Erscheinungen, was eigentlich auch einleuchtend ist. Und da sagte eben Ambaji, das ist eben, dass die Natur von Erscheinungen nicht nur bei bestimmten Phänomenen zu finden ist, sondern findet sich in allem, in einem selbst, die finden sich in anderen, die finden sich in Freunden und in Feinden und in Guten und in Schlechten, im Sauberen und im Dreckigen, überall findet sich Natur von Erscheinungen. Im Hinblick auf alle diese Erscheinungen lässt sich deren Natur bestimmen oder auffinden. Dann zweitens entsteht eben dieses Dhammata auch in Bezug auf das, was diese Natur beschreibt. Das sind die Worte, in denen diese Information niedergelegt ist. Das sind die sogenannten 12 Glieder der edlen oder 12 Zweige, die Aspekte der edlen Rede, nämlich das sind die Worte des Buddha. Und damit hat sich ja nicht im Einzelnen dargestellt, sondern möchte das später nochmal an eines Merkverses aus dem Schatz des Wissens nachholen, dass man sich diese 12 Aspekte der Rede Buddhas nochmal genau einbringen kann. Das ist aber nur ein anderes Wort dafür, die Gesamtheit all dessen, was er gesagt hat, zu beschreiben. Und das heißt also hier, alles dessen, was in diesen 12 Aspekten enthalten ist und die war soweit der Wortkommentar, jetzt kommt die inhaltliche Erklärung davon, die es in dem Fall gibt, hier im Kommentar. Ja, weil Dhammata oder Natur von Erscheinung ist ja auch gleichzeitig das, was man als, wie zuvor am Anfang des Textes erwähnt, auch als Nirvana bezeichnet, also als der Zustand jenseits allen Leidens. Und dieser Zustand oder Erleuchtung oder Nirvana lässt sich auffinden, gestützt auf alle Erscheinungen, weil weil man auf der relativen Ebene, also im Verhältnis zu dem Anschein der Dinge, die Methode kennen, also praktisch das Tun und Lassen ausübt, ne, das Tun, das zu tun, was positiv ist, und das zu lassen, was nicht schlecht ist, und so weiter, das tut man im Verhältnis zu dem Anschein der Dinge. Und dann, dass diese Dinge, so wie sie erscheinen, eigentlich nicht wirklich vorhanden sind, das wiederum lässt sich auch auf Grundlage der Erscheinung der Dinge herausgefunden. Und insofern sind alle Erscheinungen ihrer Gesamtheit die Grundlage dafür, den Zustand von Nirvana zu erreichen. Das ist das eine, die eine Seite der Sache, und die andere, die, dass wenn man in Bezug auf die Rede Buddhas, auf das Wort Buddhas, wie es heißt eben, diese 12 Glieder der edlen Rede, in rechter Weise das Hören und Nachdenken übt, also praktisch diese Information zunächst mal korrekt aufnimmt, studiert, dann zweitens durch eigenes Nachdenken sich den Inhalt erarbeitet, so dass man wirklich Gewissheit darüber erlangt, ob es so ist oder nicht ist. Das ist da jedem frei, zu irgendeinem Entschluss zu kommen, aber man muss jedenfalls nachdenken darüber, und wenn man dann eine Anschauung annimmt, dann sollte man jedenfalls zweifelsfrei davon überzeugt sein. Und wenn man in dieser Weise, also in Hören und Nachdenken, recht eingetreten ist, dann ist man nicht mehr betrübt in seinem Verständnis davon, wie es das zu praktizieren gilt, wie es das umzusetzen gilt. Also man weiß jetzt, wie lässt sich ein Dharmata oder die Natur von Erscheinung freilegen, wie lässt sich ein Zustand von Nirvana erlangen. Ja, das ist die Erklärung dieses Punktes hier, wie im Englischen hier als Ground übersetzt ist, also man kann sagen, es ist die Grundlage, in Hinblick auf welche man Dhammata auffinden kann. Lässt sich auffinden in Bezug auf alle Phänomene, gestützt auf alle Phänomene, und es lässt sich auffinden, gestützt auf die Information, wie sie in den Worten Buddhas enthalten ist. Ja, dann kommt Punkt 3.
18 jetzt.
Das ist jetzt Platz 18. Ja, dieser Punkt heißt, als wenn schon gesagt, so etwas wie das Unterscheiden, das eben Gewissheit bedeutet oder Gewissheit zu Gewissheit führt. Und der Wurzelvers dazu heißen, dieses Unterscheiden, was also Gewissheit zur Folge hat oder bringt, ist die Art von angemessener oder richtige Geistesbetätigung, die sich gründet auf die Mahayana Sutras. Und schließt alle Arten von des sogenannten Pfads der Verbindung ein.
Hier steht der Ansammlung.
Ist das? Nee, Application steht hier. Achso, im...
Im Deutschen.
Im Deutschen, die Pfad der Ansammlung ist mit Sicherheit nicht. Das ist also ganz ein anderes Wort, auch im Tibetischen. Über dieses, was hier im Englischen steht, Application, das an sich, ich weiß auch nicht, das haben wir also früher immer gedacht, dass das zunächst sowas, das Wort ist im Tibetischen dasselbe, ne, dieses Jorotlam, ne. Aber Gamuji hat es dann an verschiedenen Stellen eigentlich erklärt, dass das heißt verbinden auch, ne. Nämlich zu verbinden zu dem nächsten Pfad. Das ist der Pfad, der den Anschluss schafft zu dem Pfad des Sehens. Das ist vielleicht nicht jedem von euch bewusst, also diese fünf Pfade von Mahayana, die tauchen hier praktisch jetzt drin auf. Der erste, die Entwicklung eines Individuums lässt sich nachvollziehen in 5 Abschnitten. Der erste ist der sogenannte Pfad der Ansammlung, in dem Verständnis und Verdienst eben angesammelt wird. Und es entspricht etwa dann dem, wenn man das mal auf Leerheit bezieht, oder hier auf Dhammata kann man es auch beziehen, wird das ein intellektuelles Verständnis, aber ein gründliches Verständnis erworben wird. Und dann kommt der Pfad der Verbindung, in dem dann darüber hinaus eine Meditationserfahrung, also ein Ruhen in dieser Gewissheit so weit entsteht, dass also man ganz dicht herankommt an die Wirklichkeit. Zwar immer noch eine gewisse Vorstellung von Wirklichkeit da ist, nicht direkte Wirklichkeit gesehen wird, aber diese Vorstellung doch sehr dicht daran ist. Und das leitet halt, wie der Name schon sagt, über zu dem Pfad des Sehens, der deshalb so heißt, weil in dem Augenblick zum ersten Mal Wirklichkeit direkt gesehen wird, so wie sie ist.
Und Bodhisattva-Stufe.
Das ist die erste Bodhisattva-Bhumi. Und dann nachfolgend kommen die 9 anderen Bodhisattva-Bhumis, die werden zusammengefasst unter dem Pfad von Gewöhnung oder Meditation oder Übung, in dem diese Erkenntnis, dieses direkte Sehen dann ausgeweitet wird, schrittweise ausgeweitet wird und noch verbliebene feine Trübungen des Bewusstseins entfernt werden, bis hin zu dem letzten, das ist dann der Pfad, der ohne Meditation heißt, oder des Nicht-Trainierens mehr, identisch mit Buddhaschaft, wo alle Art von Täuschung, alle Art von Geistestrübung entfällt und Wirklichkeit in vollem Ausmaß gesehen wird, nicht nur so wie sie ist, sondern auch so viel wie immer in allen Aspekten und die ganzen Qualitäten des Buddhas zutage treten. Das sind die dann 5 Pfade der Entwicklung. Und deswegen heißt das hier auch eigentlich Pfad der Verbindung, jedenfalls nach dem, so wie es Rinpoche uns kommentiert hat. Ja, wie war es hier passiert? Ja, das ist an sich schon von Wurzelversen so fast klar, und der Kommentar ist dazu auch sehr knapp. Er sagt nämlich nur, dass dieses Unterscheiden, dieses Untersuchen, was zur Gewissheit führt oder Gewissheit selbstbringende Untersuchung, ist die Art von Geistesbetätigung, die sich stützt auf die Bedeutung und die Absicht, die man in den Mahayana Sutren findet. Und was heißt hier richtige Geistesbetätigung? Und ja, das kurz kommentiert sagt, also wenn wir zum Beispiel etwas, was nicht vorhanden ist, für wirklich halten oder etwas, was vorhanden ist, für nicht wirklich halten, dann ist das unzutreffende Geistesbetätigung. Also die Dinge, so wie sie uns erscheinen, für wahr und den Anschein für wahr halten, dann ist es eine unzutreffende Geistesbetätigung, ne, die wir immer wiederholen, und dadurch pflanzt sich ja diese Täuschung fort. Wenn wir auf der anderen Seite verstehen, da fängt schon beim intellektuellen Verständnis an, eben, dass es sich um eine Täuschung handelt und eigentlich gar nicht so sein kann, wie das der Anschein uns vorgibt, dann ist das eine zutreffende Geistesbetätigung, eine richtige Geistesbetätigung, und die entwickelt sich ja auf der Grundlage der Information darüber, wie Wirklichkeit nämlich eigentlich ist. Und diese Information kommt letztlich, wenn man sie zurückverfolgt, aus dem Munde des Buddha und sind seine Worte und sind deshalb auch in den Sutren enthalten, auch wenn sie dann nachher vielfältig zusammengefasst und anders dargestellt sind nochmal, so wie hier zum Beispiel dieser Text, der ja auf Maitreya zurückgeht, war auch nichts anderes ist als eine Zusammenfassung der Worte Buddhas. Ja, und das heißt, also heißt das, dieser zweite Punkt ist das, was sind alle die Arten von Verbindungsfaden sozusagen, verschiedenen Faden von Verbindung, die zusammengefasst sind, die entstehen durch diese richtige Art von Geistesbetätigung. wenn man sich jetzt fragt, warum wird das jetzt hier die Untersuchung genannt, die zur Gewissheit führt, oder die Gewissheit bringt, die Untersuchung? Ja, das ist deshalb so, weil auf dem Pfad der Ansammlung und dem Pfad der Verbindung, also diesen beiden Pfaden, bevor man zu einer direkten Einsicht in die Wirklichkeit gelangt, man durch ein Vermehren der drei Arten von Intelligenz, der Intelligenz aus dem Hören, der Intelligenz aus dem Nachdenken und der Intelligenz aus dem Ruhen in der Gewissheit, nämlich Meditation, dass man mit Hilfe dieser drei Arten von Intelligenz gemäß der Bedeutung, der, wie sie in den Sutren enthalten ist, und man wendet ja diese drei Arten von Intelligenz auf diese Information an, die in den Sutren enthalten ist, seinen Geist betätigt, dann wird man die Wirklichkeit der, nämlich die Natur der Erscheinung, wird man sie mit Gewissheit praktisch sich erschließen oder unterscheidend erkennen. Das heißt mit anderen Worten, man lernt sie identifizieren. Man kann also genau verstehen, was ist Täuschung und was ist, wie muss es eigentlich sein. Dann kommt man mit Hilfe dieser drei Methoden, die Information Buddhas umzusetzen, nämlich durch Hören, Nachdenken und Meditieren, dazu mit eigener Intelligenz diese Wirklichkeit, wie sie es zu identifizieren. An der Stelle also noch nicht ein direktes Sehen, sondern einfach zunächst mal zu wissen, wie müsste es denn sein, und das halt mehr oder weniger dicht daran, wie es nun wirklich ist. Deswegen So, damit kommen wir zum vierten Punkt. Es steht zwar sowohl im Kommentar wie im Wurzeltext auch dieses Kontakt, ne? Aber von der Bedeutung her ist es halt eben, der, wie ich vorhin schon sagte, der direkte Kontakt zu der Wirklichkeit, zu der Natur von Erscheinung. Und deswegen kann man das auch direktbar, ne? Ja. Nee, ich würde es nicht aus. Ich meine, es steht nun wirklich mal so da, ne? Man kann es nicht einfach ändern, aber.
Im Englischen, das Awareness in Contact kann man ausbessern.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen, von der Bedeutung her ist es schon so wie dieser direkte Kontakt, wie das direkte Erkennen. Ich meine, das, was es meint, ne? Es meint das direkte Erkennen der Wirklichkeit. Und, ob jetzt der Ausdruck Awareness dafür der richtige ist, ist eine andere Frage, aber man kann es wie Rigpa übersetzen. Also es wäre an sich schöner, wenn man das so liest, denkt man, das müsste eigentlich Rigpa heißen, aber nun steht es nun mal in den Texten, die wir zur Verfügung haben, als Rigpa da, wenn man das mal so hinnimmt, aber es ist eigentlich, es kommt auf dasselbe raus. Also das, was hier als Kontakt bezeichnet wird oder Erkenntnis, also im Deutschen müsste dann eher Erkenntnis heißen, dann, oder erkennen. Das ist, wenn. Viele Ausstrahlung. Die gab es so Jülchen, sind ja die Kangsak, oder? Jülchen, Sierra, die Chen.
Jülchen, Sierra, die Chen, Lora, Sierra.
Sierra, Brang.
Yeah, you think it up, then maybe. You think it up, then maybe you're dependent on them.
Und wie, was bedeutet dieses? Was bedeutet dieser direkte Kontakt zur Wirklichkeit? Es ist das, wenn die Augen von Intelligenz, welche das Subjekt hier darstellen, sozusagen, wenn Intelligenz, erkennende, unterscheidende Intelligenz mal als Subjekt hier nimmt, dann sind es die Augen dieser Intelligenz, die rechte Sicht, die richtige, zutreffende Sicht von dem, was jenseits dieser vergänglichen Welt liegt, erlangen. Also sie sehen die Wirklichkeit, die jenseits dieser Welt des Anscheins liegt, die man auch hier im Tibetischen als die zerstörbare oder vergängliche Grundlage, die unsichere Grundlage bezeichnet. Und die Augen von Weisheit erlangen also die rechte Sicht. Und deshalb wird durch den Pfad des Sehens die Wirklichkeit erschaut, und zwar nicht nur als bloße Vorstellung, so als eine Idee, die man darüber hat, nur so wie das der Ausdruck, der hier gewählt ist, der bedeutet also so eine abstrakte Vorstellung. So werden wir zum Beispiel von irgendwelchen Gegenständen reden, ne? Wenn wir von Haus reden oder irgendwas, dann haben wir eine Vorstellung davon, was das sein soll, wie das ungefähr aussieht, so eine abstrakte Vorstellung. Und wenn wir jetzt vom Pfad des Sehens oder von Erkenntnis, von Wirklichkeit reden, dann ist das auch eine gewisse abstrakte Vorstellung, die wir jetzt in diesem Augenblick davon machen. Und an dieser Stelle wird also durch die Augen der Intelligenz die rechte Sicht erlangt, welche dann auf diesem Pfad des Sehens die Wirklichkeit erschauen, die, und nicht nur als Vorstellung, sondern ganz konkret, wie sie ist. Und das heißt nämlich hier im Ruhen, in der Meditation, direkt, unmittelbar, also unvermittelt, nicht über logische Hinweise oder sowas, sondern unmittelbar, direkt wahrgenommen wird. Und an dieser Stelle wird man also von der Art von Geistestrübungen frei, die dieses Sehen von Wirklichkeit verhindern. Man erlangt die Soheit dieses Pfades, auf diesem Pfad des Sehens. In Jolam Tamji sind da, die kannst du Jolam Mintawala Gongi am Ende die.
Jolam Tamji ist der Tote, muss er bei Kinshot.
Matele, Rembati, Rembashi, das ist.
Lass uns. Die Name ist Jolam, Name ist hier, aber mein Name ist Mutti.
Lass uns. Das entspricht den Versen im Wurzelvers hier. Ja, da heißt es, das ist also die ersten drei Zeilen. Kontakt ist, kann man sagen, oder Kontakt, direkter Kontakt, oder Erkenntnis, je nachdem, wie man das jetzt übersetzen will, ist, weil zutreffende Sicht erlangt ist, auf dem Pfad des Sehens, das ist also im Moment des direkten Erkennens, in unvermittelter Art und Weise, in direkter Weise, das So-Sein der Welt, der Wirklichkeit, so wie sie es ist, zu erlangen. Es wird also praktisch, es wird offenbar die Wirklichkeit so, wie sie wirklich ist, ohne oder gereinigt von den Verschleierungen, die uns dieses Sehen zuvor unmöglich gemacht haben. Dann kommt noch ein Satz hinterher. Und es ist auch, dass diese, was unter Kontakt hier zu verstehen ist, schließt also noch einen weiteren Teil ein, was immer dann die Erfahrung davon ist. Warum steht das da? Weil nämlich der Pfad des Sehens, erklärt wird, so ist jedenfalls die meisten Erklärungen, die wir in diese Richtung erhalten haben, ist so, dass der Pfad des Sehens eigentlich nur aus der einen Meditationssitzung besteht, in der man die Wirklichkeit dann direkt erkennt. Das ist der Pfad des Sehens. Und hinterher, alles, was da hinterher anschließt, ist eigentlich das sich daran gewöhnen an diese Erkenntnis. Das ist dann schon ein Pfad der Übung, der Gewöhnung.
Das heißt, Pfad des Sehens, das erscheint sich auf eine Meditationssitzung und wenn man auf der Meditation raus ist, ist das Sehen auch wieder weg oder das muss doch auch
da sein? Nein, nein, das ist schon da. Nur es ist so, dass man unterscheidet ja als Anfänger, für den Anfänger zumindest, zwischen dem Zustand des ausgeglichen Ruhens in Meditation und dem, was dann nach dieser Meditation erfolgt. Ne? Und dem, wenn man so am Anfang sich eben durch Verständnis und Nachdenken und durch Ruhen, so wie wir das jetzt hier auch machen in diesen Klassen, annähert an dem, da wie die Wirklichkeit eigentlich ist, sozusagen unsere Täuschung allmählich ein bisschen veräppen lassen, dann ist das trotzdem noch nicht die direkte Erkenntnis von Wirklichkeit. Und dieser Prozess, der kann über diesen Pfad der Ansammlung und den Pfad der Verbindung, das kann ja, wie nachdem, wie ein Individuum halt, wie schnell es halt fortschreiben kann oder wie viel Vorbereitung es mitbringt, das kann ja auch sehr lange dauern, ne? Weiß man nicht, das kann ja mehrere Lebzeiten dauern oder sehr, sehr lange, ne? Und dieser, dann aber, wenn jetzt durch diesen Pfad der Verbindung, dann man wirklich ganz dicht daran gekommen ist, dann gibt es halt irgendwann den einen Zeitpunkt, wo Wirklichkeit dann zum ersten Mal direkt gesehen wird. Nicht nur als Vorstellung, sondern wirklich direkt gesehen wird. Und dieser Moment des direkten Sehens, der also in einem Ruhen in Meditation passiert, das ist der Pfad des Sehens. Wenn derjenige dann dahinterher aus dieser Meditation dann wieder in das normale Handeln übergeht, in dieser Nachmeditation, dann beginnt eigentlich schon der Pfad der Gewöhnung, nämlich an diese Erkenntnis, in dem dann natürlich immer nachher wieder meditiert und so weiter, und gibt nach wie vor die Unterscheidung zwischen dem Ruhen in Meditation und der Nachmeditation. Aber diese Erkenntnis geht nicht mehr verloren, nur wird sie dann halt in all den Alltagserfahrungen wiederentdeckt. Und deswegen spricht man von dem Pfad der Übung. Es geht dann, wenn nach und nach immer feinere Schleier im Erkennen beseitigt. Und hier ist es jetzt so erklärt, dass also sowohl dieses Erlangen dieser der Soheit, des direkten Erkennens sozusagen, und die Erfahrung davon auch mit eingeschlossen wird hier in dieses Rechtsbein, den Kontakt. Und diesen letzten Nachsatz, den hat hier Mipham so ausgedeutet, dass also es ist das, was in der Nachmeditationsphase dann als korrekte Sicht, durch korrekte Sichtweise von Wirklichkeit jetzt erfahren oder erlebt wird. Ja. Dann davon grenzt sich dann jetzt der nächste Teil ab, das ist dann der Pfad der Gewöhnung. Also man sieht diese Verse, die beschreiben, wie man sich in bester Weise an die Natur der Erschaffung und Dhammata annähern kann, folgen genau die einzelnen Stufen des Weges, das ein Individuum gehen muss. Nächste Phase heißt dieses Erinnern oder sich bewusst machen, vergegenwärtigen.
Das 20 jetzt.
Das müsst ihr jetzt. Haben wir einen vergessen? 18, 19, 20, ja. Ja, dieses in sich in allem oder nachhaltig bewusst machen, ist was? Es ist dass die Erkenntnis, das Sehen der Wirklichkeit durch Erkenntnis, wie sie zusammengefasst ist, in den Eigenschaften oder Qualitäten in Richtung auf Erleuchtung, die im Pfad der Meditation auftreten. Warum? Weil die entsprechenden Verschleierungen oder Trübungen des Geistes damit beseitigt werden. Das ist etwa die Bedeutung von dem Wurzelvers. Was bedeutet das? Vorausgegangen ist ja das direkte Erkennen von Wirklichkeit. Und jetzt geht es also um dieses Erkennen von Wirklichkeit auszuweiten und in allem wiederzufinden. Und wie diese bereits erwähnten Eigenschaften oder Qualitäten in Richtung auf Erleuchtung, diese 37, die verteilen sich also über diese gesamten 5 Pfade, ne? Bis eigentlich den letzten nicht mehr, also über die ersten 4 Pfade. Bei Erleuchtung ist es ja dann Ende. Aber es gibt also auf dem Pfad der Meditation oder Übung, gibt es also auch verschiedene Punkte, die da der Reihe nach zu verwirklichen sind. Die werden also hier angesprochen. Das heißt, alle diese Qualitäten auf dem Weg zur Erleuchtung, wie sie die enthalten sind im Pfad der Meditation, der Übung, der Gewöhnung an die Wirklichkeit, die man durch Erkenntnis direkt gesehen hat. Das ist das, was hier unter sich bewusst machen, in nachhaltig bewusst machen, zu verstehen ist. Gehen wir mal auf einen Kommentar.
Was ist denn das für Besinnung?
Besinnung, dieses Jesu-Tempa. Besinnung. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das kommt, Besinnung würde ich jetzt mehr so als so etwas, eine gedankliche Aktivität empfinden. Aber das kann man ja sich dann nachher nochmal drüber verständigen. Ja, also dieses sich bewusst machen, sich vergegenwärtigen. Und Kommentar auf Seite 2, 23. Seines individuellen Erkennens durch Weisheit, wie wir das bereits eben vorher kennengelernt haben, durch die Augen von Intelligenz, die Natur der Erscheinungen, also Dhammata, direkt und unmittelbar gesehen hat, also Wirklichkeit erkannt hat, was dann? Dann gilt es im Pfad des Gewöhnens erneut, sich dieser Erkenntnis wieder und wieder bewusst zu machen. Oder sich immer wieder daran zu erinnern und dieses sich wieder daran erinnern ist praktisch zusammengefasst in diesen Qualitäten auf dem Weg zur Erleuchtung, welche dieses Erkennen oder Wiedererkennen dann beinhalten. Was heißt hier gewöhnen, oder was heißt der Pfad der Gewöhnung, der Übung? Es ist, dass man eben durch solches Üben oder sich Gewöhnen an diese erkannte Wirklichkeit die Arten von Geistestrübungen, Schleiern oder Makeln aufgibt, beseitigt, die auf diesem Pfad der Gewöhnung aufzugeben sind. Jede einzelne Stufe auf dem Weg zur Erleuchtung, also wenn man diesen 5 einteilt, ist charakterisiert durch bestimmte Arten von Verschleierung oder Geistestrübung, die an dieser Stelle zu entfernen sind. Und dann, wenn sie entfernt sind, dann tritt man praktisch den nächsten Schritt, auf die nächste Stufe ein. Ja, genau bis zu diesem Punkt hat es dann mit den erklärt.
Gehört es nicht dazu, den Milgrompelam, der gilt für die letzten drei
Milgrompelam. Milgrompelam, nee, das ist Erleuchtung.
Ach, das braucht ich nur eine Erleuchtung.
Ja.
Also gehören diese drei oberen, wo man Samburger Kreie realisiert, die gehören auch zum Grompelam, oder?
Das gehört auch zum Grompelam, ja. Das wird dann in einen Matakbegomlam und Takbegomlam aufgeteilt. In die Stufen, ne, sagt man Matakbissa und Takbissa in Bumis, reine und unreine Bumis. Ja. Das ist praktisch eine andere Art der Bezeichnung. Wenn man in fünf Pfade das aufteilt, und man kann es auch in 13 Stufen aufteilen, dann hat man die Stufe der Anfänger, die Stufe derjenigen, die halt sich durch starke Hingabe und durch Gewissheit an die Wirklichkeit angenähert haben. Und dann kommen die 10 Bodhisattva-Bhumis, die dann das vom ersten Bhumi angefangen, nämlich den direkten Erkennen, dann stufenweise eben sich annähern an Erleuchtung. Qualitäten nehmen auf jeder Stufe zu. Und da teilt man das nochmal auf in die ersten 7, das sind die sogenannten Unreinen, und die 3 letzten, das sind die sogenannten Reinen Bodhisattva-Bhumis, und die 13. Bhumi ist dann Erleuchtung. Das ist aber nur eine feinere Unterteilung, sonst ist es bedeutungsidentisch mit den 5 Pfaden des Mahayana. Ja, gibt es halt noch irgendwelche in dem deutschen Manual noch Anmerkungen drin, die von Interesse waren? Habt ihr jetzt nichts gesehen?
Also die 37 Erleuchtungsfaktoren wurden genannt.
Ja, sind einzeln aufgezählt, oder?
In Gruppen auch nicht einzeln. Ja. 4 Achtsamkeiten, 4 Vollkommen.
Ja. Es bleibt uns noch dieses eine Gebet, das sollten wir ja nochmal machen. Ist denn der Fotokopierbereich jetzt wieder?
Ja, immer noch nicht. Das Papier ist noch nicht.
Ich habe es gerade probiert und es reagiert überhaupt nicht. Das tut ja immer, wenn irgendwas reingerutscht ist.
Achso, da muss man glaube ich aufmachen.
Aufmachen habe ich auch noch nicht angefangen.
Ja. Haben wir noch Zeit für eine Frage?
Ja, sicher.
Kann man das so kurz darstellen, was der Unterschied zwischen Bewusstsein, Bewusstheit und Gewahrsein ist? Ich weiß nicht jetzt, wo es am besten war, in welcher Sichtweise. In Chittamatra oder in Shanta und in Dharma?
Ja, das ist, ich meine, im Deutschen ist es sowieso für uns schwierig. Die Tibetischen haben diese Begriffe ja Geschichte, viel mehr, also philosophische Geschichte als bei uns. Und es gibt 3 Dinge, die man unterscheiden kann, also wie immer die jetzt benannt werden im Deutschen, ja, das ist eine ganz andere Sache jetzt. Ne? Einmal spricht man von dem Wahrnehmungsbewusstsein, da gibt es dann halt, je nach der Sichtweise, die benutzt wird, dann mehrere davon. Die 5 Sinneswahrnehmung, einschließlich der Geisteswahrnehmung, sind 6. Ne? Darüber gibt es eigentlich überhaupt keinen Streiten. Also die 6 Arten von Wahrnehmungsbewusstsein. Und dann kann man halt noch dann dieses Störbewusstsein und das Alaya-Bewusstsein, das ist auch eigentlich ein dualistisches Bewusstsein. Das kann man dann auch noch dazu nehmen, dann hat man 8. Ne? Aber das sind alles Arten, diese Wahrnehmungsbewusstsein ist immer dualistisch. Das hat immer etwas, was wahrgenommen wird. Und ja, dann kann man kann auch dieses 7. dann, nämlich dieses Störbewusstsein, das wird manchmal auch als sozusagen als Geist bezeichnet. Und
das ist
Yi, ne? Das ist Yi, genau. Namche, das ist Yi. Und dieses, das für diesen Ausdruck für Geist oder Gemüt oder was, kann man auch dann sonst braucht man auch ein Wort für das, was jetzt das Objekt des geistigen Wahrnehmungsbewusstseins ist. Ne? Was nimmt das denn jetzt wahr? Ne? Geistige Objekte, ne? Bewusstseinsobjekte. Ne? Brauchst auch ein Wort für. Und schließlich braucht man dann noch ein Wort für sagen, Bewusstsein schlechthin, was dann auch manchmal identisch ist mit der Natur von Bewusstsein.
Sem. Ist das der gewöhnliche Geist, Sem?
Ja, was heißt gewöhnlicher Geist?
Also der noch unterscheidet, also so dualistisch wahrnimmt.
Nee, das wäre es dann nicht mehr. Wenn es im Sinne von Natur von Bewusstsein benutzt, dann nicht mehr. Das ist dann die Grundlage. Dann wäre diese Bewusstheit das, worin sich diese anderen täuschenden Formen von Bewusstsein abspielen. Also diese drei Begriffe braucht man mindestens dafür. Dann brauchst du noch einen Begriff für Verstand. Ne? Manchmal ist das im Tibetischen auch so, in den ersten Stufen von Sicht, wie zum Beispiel dem Pfad der Shravakas, da spielt das keine Rolle, da ist das alles dasselbe. Da geht es nur um Bewusstsein. Bewusstsein ist in dem Sinne immer Wahrnehmungsbewusstsein. Und diese feineren Unterscheidungen, die werden erst nachher von Bedeutung, besonders wenn es dann um die Darstellung der Mahamudra-Sichtweise geht. Im höheren Teil von Madhyamaka. Da wird das dann erst von Bedeutung.
Und Bewusstheit?
Ja, ich habe das jetzt nur, verwende das halt mal so, weil ich denke, Bewusstsein, manche Worte sind so abgedroschen. Ja? Man sagt Bewusstsein, das Bewusstsein tut oft schon bei uns, weil wir das so häufig verwenden, gar nicht mehr die Bedeutung tragen, dass man sich einer Sache bewusst ist. Ne? Und wie es eigentlich dann in vielen Punkten hier aber gemeint ist, ne? Dass das eben Bewusstheit von etwas ist, nicht irgendwie so ein merkwürdiges Gebilde wie Bewusstsein, wo man von Unter- und Bewusstsein und dies und jenem Sachen spricht, ne? Die, da haben wir nur eine abstrakte Vorstellung von, aber es hat nicht mehr den Charakter, wie es im Tibetischen hat, nämlich, dass es klar und erkennend ist. Ne?
Also steht klar ist. Für ja. Bewusstsein, aber wenn man es besonders dann verhorcht, wie man es betont.
Ja.
Ist. Und Gewahrsein?
Ist eigentlich auch dasselbe.
In gewisser Weise. Ist da nicht so zwischen Bewusstsein und Gewahrsein ein unterschiedlicher Prozess ist oder ein Zustand?
Den können wir machen, du kannst dann so eine Unterscheidung treffen, aber jetzt zunächst mal gibt es in der deutschen Sprache, da finde ich nicht so einen klaren Unterschied. Sich einer Sache gewahr sein oder einer Sache bewusst sein, kann man höchstens noch den Unterschied machen, ob das gewahr werden, ob da was Wahres drin steckt oder nicht. Ne? Aber sonst finde ich das sehr schwierig. Da muss man sich ja immer wieder neue Begriffe finden und die halt möglichst genau passen. Und wenn wir die häufig benutzen, so hat das Rinpoche auch den anderen Tag gemeint, dass er sagt, wir müssen halt solche Texte übersetzen und dann auch lesen und immer wieder rezitieren. Zum Beispiel dieses Mahamudra-Lied von dem Lototai, weil dann im Gebrauch wir diese deutsche Sprache so benutzen mit einer Bedeutung, die für uns wichtig ist. Dadurch werden diese Worte, wie gesagt, gesegnet. Ne? Sie enthalten also, sie werden zu Trägern von Inspiration für uns. Das ist ein Prozess, der in Tibet auch lange Zeit gebraucht hat, ne? Jahrhunderte, bis dann die Worte so klar und kraftvoll geworden sind, wie sie heute uns dann als Terminologie so sich darstellen.
Vielleicht kann man so eine Aufstellung machen, diese Begriffe wie Chitta, Sem, Rigpa und so weiter.
Das, ja, ne? Das kann man machen, das haben sich auch viele Leute immer wieder probiert und das wird immer wieder versucht, aber ich und für mein Gefühl, ne, finde ich das ist schwierig, am jetzt schon in diesem ersten Stadium so eine Nomenklatur festzulegen, sagen, das meint genau das und das meint genau das. Ne. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, ne, weil manche Worte im Tibetischen vielleicht zwei, drei Worten im Deutschen entsprechen, je nach Zusammenhang. Ne, und umgekehrt gibt es dann wieder deutsche Worte, die mehreren Worten im Tibetischen entsprechen. Und wie willst du das machen? Das ist ganz schwierig. Ne?
So wie es ist, also eben zweigleisig.
Ja. Naja, das ist gar nicht so einfach. Weil manchmal, das sieht man schon an so einem Ausdruck wie Intelligenz oder Prajna, ne, was Prajna heißt oder Sherat, ne, das wird in manchen Zusammenhängen so benutzt wie genaues Verstehen, genaues Verständnis. Ne. Es gibt auch, oder wie Wissen, ne, so wie Wissen, wie wir es im Sinne von Wissenschaft benutzen, als von ja, verschiedenen Bereichen des Wissens. Ne. Und dann wird es aber auch wieder benutzt für die Intelligenz, die versteht, dass da kein Ich ist und so weiter. Ne. Also für die Fähigkeit zum Erkennen.
Ist das die Vajra-Intelligenz dann? Das ist
einfach
weiter.
Nur so, Pajna, ne? Mhm. Und dann wird es wieder auch mal so benutzt wie Bewusstheit. Ne? Also es kann, das kannst du nicht in jedem Zusammenhang gleichmäßig übersetzen. Ja, deswegen lohnt es sich, jeder sich Gedanken macht und Vorschläge macht.
Ja, ich habe so eine Tabelle aufgrund dieses Buches mir aufgezeichnet und da kommt man nicht klar, weil es sich überschneidet. Braucht man dreidimensional oder sogar vierdimensional? Ne? Da kommen immer neue. Ja, das. Oder ich teile die in zwei. Mhm. Ja, müssen wir teilen. Wenn ich die fertig habe, zeige ich.
Gut, so, da haben wir das erstmal hier jetzt abgeschlossen.